Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben jetzt schon ein bisschen diskutiert, deswegen steigen wir so in die Diskussion ein. Aber das Vorspiel war also nochmal zurückgehend auf die Skandhas als ein Modell, was unser psychisches Erleben beschreibt. So müsste man das sagen, und zwar als Prozess. Das heißt, dieses Modell kommt ohne irgendeinen Begriff von Seele aus, als einer abgetrennten Wesenheit. Dieses Konzept ist wesentlich für den Buddhismus. Ich glaube, das ist extrem wichtig, diese Idee zu verstehen, dass alles Prozess ist und es nichts dahinter gibt, hinter dem, was wir in diesen fünf Skanda-Kategorien erleben können. Das ist eigentlich die Hauptaussage. Das ist für uns im Westen, die wir 2.500 Jahre Geistesgeschichte hinter uns haben, also ich sage jetzt mal fast 1.000 Jahre griechisch-römische Philosophie und dann 1.500 Jahre Christentum. Wir denken immer in dieser Kategorie Seele. Wie immer wir dann auch diesen Begriff füllen, aber da kommen wir irgendwie offensichtlich nur schwer raus. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, und das wäre das Thema für heute. Es läuft eigentlich alles so unter dieser Überschrift Dekonstruktion. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir unsere Welt, so wie wir sie wahrnehmen, konstruieren, und zwar aufgrund unserer Sozialisation, so wie wir das gelernt haben, Dinge zu sehen, aufgrund unserer Sprache, dann wäre Dekonstruktion die andere Richtung, mal zu schauen, also wo kommen eigentlich diese Konzepte her, mit denen wir Welt wahrnehmen und interpretieren? Das heißt also in der Zeit zurückgehen, wenn wir unsere Selbstwahrnehmung dekonstruieren können als Konzepte, die in unserer 2.500-jährigen Geistesgeschichte entstanden sind und die wir dadurch auch irgendwie intus haben, dann macht es das einfacher auch, die Relation zu anderen Konzepten besser wahrzunehmen, also die Unterschiede und dann auch vielleicht freier zu werden von unserer eigenen Sichtweise, wobei die Frage ist, wie frei wir von dieser Sichtweise werden können. Das ist, glaube ich, noch offen. Ich habe für heute vorbereitet mal so einen kurzen Gang durch die Geschichte vom Seelenkonzept, also wo kommt eigentlich die Seele her bei uns? Also die Idee, dass es eine Seele gibt. Anfangen tue ich bei dem Begriff der Psyche, also der griechische Begriff für Seele ist Psyche. Das ist ja auch schon mal interessant, ja. Wenn wir heute Psyche verstehen, dann verstehen wir eigentlich nicht so etwas Abgeschlossenes, so wie das im Mittelalter gemeint ist, sondern wir verstehen es eigentlich mehr über die westliche Psychologie, die es eher als Prozess wahrnimmt. Ursprünglich ist der Seelenbegriff oder Psyche etwas Abgeschlossenes. Das heißt, ursprünglich meine ich, wir fangen also bei Homer an. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um den Homer zu bekommen. Den seht ihr hier. Der Original-Homer. Ja, also damit beginnt unsere Reise als im griechischen Kulturraum maßgeblicher Beginn der Verschriftlichung von Mythen, von Geschichten. Also er hat also die Odyssee und die Ilias geschrieben. Und dort finden wir erstmals diesen Begriff der Psyche. Also das ist vom zeitlichen her 750 vor unserer Zeitrechnung, also schon ziemlich lang her. Der Begriff ist noch relativ unklar. Klar ist, dass beim Tod sich diese Seele oder Psyche vom Körper löst. Also da gab es schon die Idee, dass das zwei Komponenten sind, Körper und etwas Geistiges, was sich beim Tod löst. Bei Homer geht diese Seele, nachdem sie sich vom Körper getrennt hat, in die Unterwelt. Und die Unterwelt wird irgendwie ziemlich grau dargestellt. Also auch noch keine richtigen Bilder offensichtlich. Ab dem 6. und 5. Jahrhundert gibt es dann so eine Erweiterung dieses Seelenbegriffs. Das heißt, er wird mit moralischen Eigenschaften verknüpft. Das heißt, die Seele kann empfinden, kann sozusagen gut sein oder schlecht sein aufgrund ihres Verhaltens. So beim nächsten Schritt, auch so in dieser Größenordnung 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, bei den Orphikern und bei den Pythagoreern, die Idee, dass die Seele unsterblich ist, dass sie nach dem Tod irgendwo anders hingeht und ewig offensichtlich dort bleibt, beziehungsweise wird in der Regel diese Unsterblichkeit mit dem Konzept der Wiedergeburt verknüpft. Also bei Pythagoras zum Beispiel. Sie löst sich vom Körper, ist dann irgendwo anders und dann kommt sie nach einiger Zeit wieder zurück und reinkarniert sich in dem neuen Körper. Das ist so die Idee. Bei Pythagoras war es offensichtlich auch so, dass er die Idee hatte, dass die Seele sich auch in einen Tierkörper reinkarnieren kann. Das ist die Basis. Und wenn wir jetzt uns, da wir uns ja auf die Stoa konzentrieren wollten und ein maßgeblicher Inspirator für die Stoa war Sokrates bzw. Plato, der Sokrates, der halt in den Texten von Plato vorkommt. Und wenn wir da jetzt mal genauer hinschauen und schauen, welche Vorstellung hat also der Plato in seinen Texten produziert, dann finden wir erstmal das interessante Phänomen, die Texte sind nicht eindeutig. Also die Dialoge sind nicht eindeutig, weil die Vorgangsweise von Plato in seinen Texten ist die, dass er unterschiedliche Meinungen immer miteinander verknüpft. Beziehungsweise gibt dann Dialoge von unterschiedlichen Meinungen. Aber welche Meinung der Sokrates selbst jetzt hat, ist nicht richtig klar. Selbst die Statements, die relativ klar formuliert werden in den Dialogen, sind meistens in Form von Geschichten verpackt. Das, was offensichtlich hängen bleibt von der Argumentation, sind Geschichten. Und die Geschichten nennen sich im Griechischen Mythen. Und jetzt gibt es ein interessantes Phänomen bei den Texten von Plato. Einerseits arbeitet er sehr logisch, also argumentativ, viele Texte oder viele Textpassagen. Und andererseits garniert er aber diese logischen Darlegungen oder Diskussionen an wichtigen Aussagepunkten mit Mythen, die er selbst teilweise verändert, die er selbst erfindet offensichtlich. Es sind erstmal Geschichten, die nicht nachprüfbar sind und auch nicht unbedingt logisch sein müssen. Das ist das Interessante. Und es gibt jetzt so ein paar bekannte Mythen. Vielleicht fangen wir mit der Idee an, dass es Weltzeitalter gibt. Und zwar geht das auf Hesiod zurück, also auch 700 vor unserer Zeitrechnung dieser Größenordnung, also auch eine uralte Idee. Das heißt, es gibt so eine Abfolge von unterschiedlichen Weltzeitaltern und es wird eigentlich immer zurückgerechnet. Wir sind jetzt in einem Weltzeitalter, wo alles irgendwie den Bach hinuntergeht. Ja, muss man ja in der Zeitung lesen. Hesiod nennt es das eiserne Zeitalter und dann geht er zurück so nach, und die Grundidee ist die, früher war es immer besser. Ja, und da gibt es dann so unterschiedliche Zeitalter. Und das beste Zeitalter war das goldene Zeitalter, was niemand erlebt hat, aber was der Hesiod sich sozusagen so zusammenfantasiert. Und diese Idee ist, das muss man jetzt auch im Vergleich zum Buddhismus sehen, es ist ein lineares Konzept. Selbst wenn man von Weltzyklen ausgeht, geht er immer davon aus, dass am Anfang offensichtlich ein goldenes Zeitalter war und dann ist es immer schlechter geworden. Also im Buddhismus haben wir auch Weltzeitalters, die Kalpas. Bin mir aber unsicher, ob es da auch sowas gibt wie ein goldenes Zeitalter. Das müsste ich jetzt nachschauen. Okay, muss man offen lassen. Auf jeden Fall, dieses zyklische Verständnis von Welt entsteht und Welt vergeht wieder, finden wir in beiden Kulturkreisen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hat vielleicht was mit dem Ackerbau zu tun, weil Ackerbau ja auch zyklisch im Jahreskreis geht. Und viele Ackerbau oder wahrscheinlich alle bekannten Ackerbaukulturen haben so zyklische Vorstellungen von Realität. Und wenn man, also ja, also das wäre so ein Anknüpfungspunkt. Bei Plato ist es so, dass diese Kreisbewegung des Kosmos, da gibt es so ein goldenes Zeitalter des Kronos. Das ist nämlich interessant. Und Kronos war der Vater vom Zeus und ein ziemlich rauer Geselle offensichtlich. Der hat nämlich auch schon eine schwierige Kindheit hinter sich. Also er ist eigentlich ziemlich traumatisiert worden. Der Vater ist der Uranus, das ist der Himmel. Und die Mutter ist die Gaia, das ist die Erde. Also ein sehr schönes Bild. Ja, er ist erstanden durch Erde und Himmel. Eliade, das war ein Religionswissenschaftler. Der hat so ganz viele Mythen auch gesammelt. Und da gibt es einen Mythos, dass Viele Fruchtbarkeitsrituale versuchen irgendwie den Himmel und die Erde zu verbinden. Und das Verbindungsglied ist der Regen. Das ist nämlich der Samen des Himmels, der die Erde fruchtbar macht und dann kommt aus der Erde die Pflanze. Also auch spannendes Bild. Der Uranus und die Gaia, die haben also Kinder gekriegt. Und jetzt haben wir da so ein patriarchales Bild drin, dass der Uranus extreme Angst hatte, dass die Kinder ihn irgendwie von seinem Thron stoßen könnten. Was hat er gemacht? Er hat alle Kinder umgebracht. Also ziemlich grauslich. Einer hat überlebt, das war dann der Kronos. Und der hat dann auch gegen den Uranus gekämpft und hat ihn dann wirklich von seinem Thron heruntergestoßen und hat ihn dann verbannt in die Unterwelt. Und zwar gibt es da einen Bereich, also wo es ganz grauslich zugeht, und das ist Thanatos oder so ähnlich heißt das Ding. Jetzt war aber offensichtlich, psychoanalytisch gesehen, der Kronos von seiner Erfahrung mit seinem eigenen Vater schon so traumatisiert, dass er die gleiche Fantasie entwickelt hat für seine eigenen Kinder. Ja? Und eigentlich wollte er dann gar keine Kinder haben. Und irgendwie sind dann doch welche entstanden. Und was hat er gemacht? Er hat seine Kinder aufgegessen. Auch nicht schlecht, denke ich mir. Also er hatte mehrere Kinder, ich habe mir das aufgeschrieben, alle bekannt. Also sind sozusagen aus Funk und Fernsehen total bekannt. Also Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Die hat er alle aufgegessen. Das ist seiner Frau, der Rhea, die fand das irgendwie nicht so gut. Und hat dann, also bei dem letzten Kind, das war der Zeus, hat sie dem Kronos einen Stein gegeben, also eingepackt in irgendwelche Windeln und Decken und keine Ahnung, und hat ihm das gegeben. Und er hat den geschluckt und dachte, die Sache ist erledigt. Und sie hat dann den Zeus auf, ich glaube, auf Kreta gebracht. Und dort wurde dann von irgendwelchen, ja, müsste man nachlesen, von was er da aufgezogen wurde. Habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, weil das war jetzt nicht so entscheidend. Aber er hat den Wunsch entwickelt, seine Brüder und Schwestern zu befreien. Ja, und hat dann also mit dem Kronos irgendwie einen Kampf geliefert und hat dann auch gesiegt, hat ihn dann an den Beinen genommen, so steht es hier in meinem Buch, hat ihn geschüttelt und dann sind die ganzen anderen Kinder rausgefallen. So, also nette Geschichte. Also das zu der Person Kronos, ja. Das sind so Mythen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, war das wirklich so oder ist das einfach eine nette Geschichte? Ich unterstelle mal, dass 80% oder 90% der Griechen zu der Zeit, als diese Mythen erzählt wurden, die sind davon ausgegangen, das gab es wirklich so. Das haben die haben das sehr wörtlich genommen. Ja, das darf man also nicht unterschätzen, glaube ich. So wie Buddhisten in Asien heute die Wiedergeburtsgeschichte und Karma und diese ganz unterschiedlichen Wiedergeburtsaspekte sehr wörtlich nehmen. Oder Christen im Mittelalter die Bibel sehr wörtlich genommen haben, eigentlich bis in die Neuzeit, die wirklich davon ausgegangen sind, Hölle gibt es wirklich und so. Ja, also ich meine, heute, wenn man die Geschichten so erzählt, klingen sie ganz witzig, ja, aber wenn man daran wirklich glaubt, dann gibt es dann natürlich eine andere Dimension. In dem Zeitalter, wo der Kronos gelebt hat, das soll also ein wirklich super goldenes Zeitalter gewesen sein. Und bei Zeus, also sozusagen seinem Nachfolger, ist es dann nicht mehr so toll. Und das ist die Zeit, als die Griechen im 7., 8., 9., 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt haben. Das ist das Zeitalter des Zeus. Da war der Zeus der Chef von oben. Also das so zu den Zyklen, zu der Idee, wie entsteht eigentlich der Mensch oder die Seele. Da gibt es dann auch wieder eine Geschichte. Ja? Die ist besonders interessant. Der Urmensch, ja, also die ersten Menschen, das wäre jetzt in christlicher Begrifflichkeit Adam und Eva. Aber es gab eigentlich nur einen Urmenschen oder es gab, die haben alle gleich ausgesehen und die hatten beide Geschlechter. Eigentlich hatten sie drei Geschlechter. Ja, das ist das Interessante. Sie hatten zwei Köpfe, vier Arme und vier Beine. Und sie hatten die perfekte Form und die perfekte Form ist eine Kugel. So, das sieht dann ungefähr so aus, ohne Köpfe und ohne. So. Und irgendwie sind sie dann den Göttern gegenüber aufmüpfig geworden. Offensichtlich haben freche Sprüche geliefert und haben die nicht so ernst genommen und irgendwie. Und das ist den Göttern irgendwann voll auf die Nerven gegangen. Was haben die Götter gemacht? Die haben die Menschen in der Hälfte auseinandergeschnitten. Das sieht dann so aus. So. Ja, und dadurch gibt es Menschen, die halt weibliches Geschlecht haben und Menschen, die männliches Geschlecht haben. Und da aber in einer tieferen Schicht im Bewusstsein oder Unbewussten dieser Hälften sie ihre andere Hälfte suchen im Leben, ja, gibt es so eine Anziehung zwischen den Frauen und den Männern, weil die wollen wieder zusammenkommen und eins werden. Auch eine nette Geschichte, oder? Das Interessante bei den Texten von Plato ist, es gibt oft verschiedene Geschichten, wie Dinge entstanden sind. Eine andere Geschichte, die total bekannt ist, ist der sogenannte Seelenwagen. Also eine Beschreibung, wie unsere Seele entstanden ist. Und die fängt auch wieder bei Zeus an. Die Götter haben offensichtlich, denen ihre Tagesbeschäftigung war, die steigen so auf ihren Wagen. Ich habe ja keine Kosten und Mühen gesteuert. So einen Wagen. Und diese Wagen, also wenn das jetzt hier so ein Gott ist, und diese Wagen werden also von Spezialpferden geführt. Und zwar von Pferden, die Flügel haben. So sieht das dann aus. Wie gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut, ja? Und mit diesen Flügelpferden jagen das Gefolge von Zeus und der Zeus durch den Himmel. Ja, und schauen sich alles an und so. Und das Ziel von diesem Gefolge ist, am Rand des Himmels zu kommen, durch den Himmel durch, also ist so kuppelmäßig wohl sich vorgestellt worden, durch den Himmel durchzuschauen und dann auf das Gute und auf die Ideen zu schauen. Also das höchste Ideal, was es gibt, das so anzuschauen. Das Problem bei dem Gefolge ist, es gab einige Wagen, die waren ein bisschen anders bestückt. Die hatten zwar auch Flügel, aber die hatten zwei unterschiedliche Pferde. Also bei den guten Göttern gab es überhaupt keine Probleme, hochzufliegen, ja, weil diese Rösser einfach super gut drauf waren. Jetzt gab es aber einige im Gefolge von Zeus, die hatten gemischte Pferde. Und zwar ein Pferd hatte gute Eigenschaften und das war super, das ist sozusagen auch in die Luft gegangen und das andere Pferd hat keine guten Eigenschaften gehabt. Und dadurch gab es da so ein bisschen einen Konflikt in diesem ganzen Ding. Wenn dieser Konflikt blöd ausgegangen ist, dann sind die Flügel immer kleiner geworden und das Gefieder und dann sind sie immer weiter abgestürzt. Und das Gesamtbild dieser drei Aspekte, das ist das Bild für die Seele. Die Seele hat einen guten Teil, das ist der Mut oder Standhaftigkeit, und sie hat einen negativen Teil, das sind die Triebe, würde Sigmund Freud sagen, oder die Emotionen oder wie auch immer. Und dann hat sie einen Wagenführer, das ist er hier, und das ist die Vernunft. Und die Aufgabe der Vernunft ist, diese beiden unterschiedlichen auseinandertreibenden Kräfte, eigentlich so müsste man das bauen, die irgendwie zu zügeln. Dort, wo die Anziehung auf die Triebe sehr stark war, ist diese Seele abgestürzt und hat sich dann einen Körper gesucht. Weil nämlich die Triebe sind alle körperbezogen. Da geht es nämlich immer um Lust. Und Lust findet nur mit Hilfe eines Körpers statt. Und so ist diese Seele in den menschlichen Körper, der von sich aus erstmal offensichtlich nur da lag, nichts gemacht hat. Dann kam die Seele als belebendes Element hinzu. Und dann auf einmal gab es also diesen Menschen, so wie wir das verstehen. Das heißt, als Kombination aus zwei verschiedenen Materialien, müsste man sagen. Körper, Erde, Materie und das Nicht-Materielle, die Seele, die aus diesen drei Komponenten bestand. Das ist die Idee des Seelenwagens. Und weil sie abgestürzt ist, ist die Seele jetzt auf der Erde, im Körper, hat aber als Ziel, wieder hochzukommen. Wie macht sie das? Sie kann das nur dadurch hinkriegen, dass sie etwas tut, damit ihr Gefieder, ihre Flügel wieder wachsen. Und das passiert nur dadurch, dass die Seele etwas Gutes tut und sich am Guten, dem Guten, den Ideen orientiert. Und wenn sie sich auf das Gute ausrichtet, fängt langsam wieder an, diese Flügel zu wachsen. Aber es gibt ein Zeitlimit. Wenn sie erstmal abgestürzt ist, ist sie 10.000 Jahre auf der Erde. Sie ist erstmal in einem Körper, ist vielleicht da 70 Jahre drin und nach ihrem Tod kommt sie dann in den Hades, also in die Unterwelt. Und die Unterwelt ist so vorgestellt, also von der Geschichte her, es gibt vier Straßen in der Unterwelt. Das ist nämlich interessant. Zwei Straßen führen in den Himmel Und zwei Straßen oder Wege führen in die tiefsten Höllenbereiche, Tartaros oder irgendwie so. Vor diesen vier Straßen sitzt ein Richter. Und die Seele kommt also beim Tod, löst sich vom Körper, kommt in die Unterwelt, trifft diesen Richter und der hört sich dann so mal die Geschichten von der Seele an und entscheidet dann, in welche Richtung sie weitergeht. Entweder, wenn sie gut war, also sehr tugendhaft, sehr freundlich, wohltätig, dann geht sie den einen Weg zum Himmel hoch und verbringt die nächsten 900 Jahre bis zur nächsten Reinkarnation dort mit Göttern. Geht's also gut. Das ist Elysia, die Insel der Seligen. Wenn sie aber irgendwie sehr lustbetont gelebt hat, also sehr diese Triebe ausgelebt hat, sehr körperlich war, dann kommt sie nicht in den Himmel, sondern sie kommt dann eher in irgendwelche Regionen der Unterwelt, also dunklere Regionen, und muss da 900 Jahre sein. Und wenn sie ganz böse war, das waren dann die ganzen Tyrannen, so sagt das der Plato, ja, dann kommt sie in einen Bereich, und das ist dieser, ich glaube, Tartanos heißt das oder so, irgendwie so ähnlich, oder?
Thanatos heißt Tod. Thanatos heißt nur Tod.
Ja, aber ich glaube, der Höllenbereich heißt auch so. Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Egal. Da bleiben sie dann auch 900 Jahre. Und nach 900 Jahren kommen sie auf den entgegengesetzten Wegen. Ja, also der eine Weg im Himmel führt nach oben und der andere nach unten, sozusagen so eine Einbahnstraße. Und dann kommen die Leute, die oben auf den Inseln der Seligen waren, also im Himmel mit den Göttern die Zeit verbracht haben, kommen dann wieder runter und müssen sich erneut reinkarnieren. Und zwar entsprechend ihrer Vorlieben, sprich entsprechend ihrer Gewohnheitsmuster. Die aus der Hölle kommen auch wieder hoch auf dem anderen Weg und werden dann auch wieder reinkarniert. Aber die ganz die Bösen, die müssen ja alle beim Richter vorbeigehen, ganz die Bösen kommen beim Richter nicht vorbei. Das heißt, die kommen wieder runter und müssen ewig in der Hölle schmoren. Das ist ein griechischer Mythos, den wir bei Platon finden. Das ist nämlich das Interessante, deswegen bringe ich das her, ja, um ein bisschen so die Ideen einordnen zu können, wo kommt das alles her. Weil es ist eigentlich nicht originär christlich, aber offensichtlich ist da sehr viel Griechisches ins Christentum hineingewandert. Das ist das Spannende. Das sind so interessante Geschichten, die wir im Platon finden, die teilweise dem Sokrates unterstellt werden. In der Philosophiegeschichte ist ein großes Thema, wie ernst hat der Platon das gemeint? Einerseits hat er viele griechische Mythen in Frage gestellt, zum Beispiel, dass die Götter extrem sexualisiert waren. Also, dass der Zeus jede Frau, die bei drei nicht auf dem Baum war, flachgelegt hat oder so. Ja, und sich als irgendwelche Viecher verwandelt hat, um irgendeine Frau schwängern zu können und so Zeug. Das hat der Plato abgelehnt. Der hat gesagt, die Götter sind gut von sich aus, sind keine düsteren Genossen. Damit hat er vielen Götterbildern von Homer widersprochen, ja, auch dass das sozusagen die total eifersüchtig auf sich waren, ja, Trojanischer Krieg, wo sie sich gegenseitig irgendwie bekriegt haben oder im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Das hat alles nicht in das Bild vom Plato reingepasst, aber was bleibt, er hat ein Bild von Göttern. Auch wenn er es uminterpretiert, aber wir finden die Götter permanent in den platonischen Texten. Das heißt, sie spielen eine extrem wichtige Rolle, auch in der Weltschöpfung, aber da kommen wir das nächste Mal dazu. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied zum Buddhismus. Im Buddhismus gibt es auch Götter, aber die haben keine Relevanz für die eigene Befreiung. In der griechischen Philosophie, im Ansatz von Plato, spielen die Götter eine maßgebliche Rolle bei der Befreiung. Und zwar indem sie dann eine Richterposition haben, indem sie sozusagen schon oben sind und permanent das gute Leben genießen. Also haben eine ganz andere Wertigkeit als im Buddhismus. Das ist, finde ich, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, weil ein Großteil, so wie Welt erklärt wird und Kosmos erklärt wird in der griechischen Philosophie, basiert auf Konzepten von Göttern, die da irgendwas machen und irgendwie aktiv sind. Das hat im Buddhismus kaum eine Relevanz. Obwohl es auch dort Götter gibt, aber eine andere Wertigkeit. Das finde ich ein wichtiges Unterscheidungskriterium.
Tartaros.
Ja, wusste ja irgendwas mit T. Ja. Okay.